Es gibt bei uns wie überall Licht und Schatten. Mehr Spezialisierung, weniger Überblick. Mehr technische Verbindungen, weniger menschlichen Kontakt. Mehr Unruhe, weniger Zeit. Mehr Angebote, weniger Konzentration. Mehr Wohlstand, weniger Klarheit über die Aufgaben. Wachsende Weltoffenheit, schwächere Verwurzelung. Wir sind vom technischen Zeitalter geprägt, Verfassung und Rechtsstaat aber können uns kaum Auskunft geben über das Wesen der Technik. Im Zeichen solcher Spannungen steht unsere Lebensweise und damit unsere ganze Kultur. Geist und Kultur, sie helfen uns, mit der Widersprüchlichkeit des Fortschritts zu leben. Mehr als auf manchem anderen Gebiet der Gesellschaft ist bei uns nach dem Krieg wirklich Neues entstanden. Im geistigen und wissenschaftlichen Leben, in der Kunst, der Musik und Dichtung, der Malerei und Plastik, der Architektur, dem Theater und dem Film. Wir erwarten von niemandem in der Welt, er möge an unserem Wesen genesen, aber wir sind ein aktiver Partner unter den Kulturen. Es gibt bei uns eine stark gewachsene Sensibilität und kritische Auseinandersetzungen. Das ist immer fruchtbar. Auf nichts anderem beruht der Fortschritt zu neuen Einsichten. Unsere Kultur ist gewachsen wie ein kräftiger, vielgestaltiger Mischwald. Er leistet seinen Beitrag zur lebensnotwendigen Frischluft. Neues Licht, nicht ohne Schatten, erreichte auch den sozialen Bereich. Wo sich Notstände fanden, wurde ihnen in rechtlich gesicherter Form abgeholfen. Die Kehrseite sind Besitzstände, die sich auch dort halten können, wo der einst zugrunde liegende Mangel längst behoben ist. Aber das Gemeinwesen darf nicht überfordert, nicht unbeweglich werden. Es muss immer wieder erneuerungsfähig sein. Wir können uns nicht alles leisten, wir müssen Prioritäten setzen. Die Kräfte in den Menschen und in der Gesellschaft sind ja nicht kleiner geworden als früher. Aber sie wirken sich stärker im persönlichen als im sozialen Umfeld aus. Es entwickelt sich eine Mentalität der Vollkaskogesellschaft. Eigene Interessen werden auf Kosten des Ganzen abgesichert und durchgesetzt. Die Belastungsschwellen werden niedriger, Streit und Klagen häufen sich, obwohl doch der Rechtsstaat nicht dafür gedacht ist, einer Rechthabereigesellschaft zu dienen, sondern der Gerechtigkeit und dem Schutz des Schwachen. Unter solchen Lasten fällt es dem Staat schwer, wirksam genug neuen Notständen abzuhelfen, die es ganz gewiss auch bei uns heute gibt. Es ist vor allem die ständig wachsende Zahl alter im Ruhestand lebender Menschen bei scharf gesunkener Geburtenrate, die uns eine humane Aufgabe erster Ordnung stellt. Sie gehört zugleich zur anderen großen und ungelösten Problematik der Arbeitslosigkeit. Jeder dritte Beschäftigte kommt heutzutage irgendwann mit der Arbeitslosigkeit persönlich in Berührung. Familiäre und nachbarschaftliche, kirchliche und gewerkschaftliche Bindungen können eine zunehmende Vereinzelung der Betroffenen nur unzureichend verhindern. In der gewerblichen Wirtschaft wächst zwar die Zahl der Arbeitsplätze erheblich, aber der internationale Kostenwettbewerb und die Technik wirken auch umgekehrt. Gleichzeitig steigt der Bedarf an sozialen Dienstleistungen. Beides zusammen macht die Forderung dringlich, statt Arbeitslosigkeit mehr soziale Arbeit zu ermutigen und auch zu finanzieren. Es gibt Spötter, die sagen, uns geht es schlecht, aber auf hohem Niveau. Das ist ziemlich grober Unfug. Denn einerseits ist es wahr, dass Menschen unter uns gar nicht auf hohem Niveau, sondern unter großen Schwierigkeiten leben und ihnen gilt es tatkräftig zu helfen. Andererseits aber befindet sich unser Land in der Spitzengruppe des Wohlstandes der Welt. Wir haben die materiellen und geistigen Kräfte, um uns führend am Kampf gegen globale Notstände zu beteiligen. Die schärfsten Probleme der Gegenwart sind Hunger und Not, Ungerechtigkeit und Verschuldung in weiten Teilen der Welt. Der Zuwachs der Erdbevölkerung ist ungebrochen und nimmt wahrhaft verheerende Ausmaße an. Denn er führt zur immer weiteren Zerstörung der Naturräume. Wir in den Industrieländern denken vor allem an das zukünftige Weltklima. Menschen in Not denken an ihr Brot von heute. Sie werden erst dann lernen, die Kinderzahl zu begrenzen und die Natur zu schützen, wenn sich ihre Notlage bessert. Dies hängt zunächst von ihnen selbst ab, aber nicht weniger von unserer Hilfe und von den Weltmärkten, die wir beherrschen, nicht sie. Noch leben wir in unverantwortlichem Ausmaß auf Kosten anderer Teile der Welt und zu Lasten der Zukunft. Ist uns das ganze Ausmaß drohender Klimaveränderungen wirklich bewusst? Wissen wir, dass wir einen Treibhauseffekt mitverursachen, der später weite, dicht besiedelte Küstengebiete, Flussmündungen und ganze Inselstaaten buchstäblich dem Untergang preisgeben kann? Mit wachsender Härte zwingen uns die Probleme umzulernen. Noch immer erscheint die Natur im Haushalt des Menschen nur als ein Rechnungsposten unter vielen. In Wahrheit aber ist der Mensch selber nur ein Faktor unter anderen im Haushalt der Natur. Er gehört der Natur an und muss lernen, das Ganze zu wahren, dessen Teil er ist. Er muss die Natur um ihrer selbst willen schützen. Damit beginnen wir auch, die Gefahren des Verteilungskampfes zwischen Gegenwart und Zukunft besser zu begreifen. Wir schulden späteren Generationen keinen geringeren Schutz als den heute Lebenden. Umweltschutz wird zum Nachweltschutz. Auch das Grundgesetz steht für solche Einsichten offen. Die wachsende Sorge nicht vor der Wissenschaft und Technik als solchen, aber vor ihrer Verselbstständigung tritt hinzu. Überschauen wir noch die Auswirkungen neuer Erkenntnisse und Techniken in der Molekular- und Neurobiologie auf die Erdmasse von Pflanzen, Tieren und Menschen? Wie weit sind Computer schon auf dem Wege, sich selbst zu programmieren? Mit der Frage, ob wir dürfen, was wir können, ist es bei weitem nicht mehr getan. Wir können zu wenig, um verantwortlich entscheiden zu können, ob das geschehen darf, was geschehen kann, und ob das geschehen kann, was geschehen muss. Wir werden das Problem nicht lösen, indem wir die Menschenwürde gegen die Freiheit der Wissenschaft und Forschung ins Feld führen. Es wäre so unrealistisch wie ethisch vage. Wichtig ist eine ungehinderte Information und eine breite Bewusstseinsbildung. Möglichst viele sollten möglichst viel wissen. Nicht alle Laien können Sachverständige werden und demokratisch gewählte Organe dürfen die Entscheidung nicht in die Hand von Experten legen. Aber Laien wie Politiker haben keinerlei Grund, ihre Rolle nur deshalb gering zu veranschlagen, weil sie keine Spezialisten sind. Sie haben Recht und Pflicht, immer von Neuem kritisch nachzufragen. Nichts schadet einer Gesellschaft mehr als nachlassendes Mitdenken. Nirgends ist unsere in Freiheit gewachsene Öffentlichkeit so gut am Platz und so notwendig wie hier. Zu den bestimmenden Aufgaben unserer Zeit zählen die Veränderungen in ganz Europa. Jean Monnet, der große Europäer, sagte 1943 an die Adresse der damaligen Kriegsgegner Deutschlands: Sie hätten den Ersten Weltkrieg gewonnen, aber den Frieden verloren. Nun seien Sie im Begriff, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen, und diesmal werde es entscheidend sein, auch den Frieden zu gewinnen. Frieden kann man nicht gegeneinander gewinnen, sondern nur miteinander. In der Europäischen Gemeinschaft ist es uns gelungen. Noch haben wir bedeutsame Hindernisse bis zum Ziel der politischen Union zu überwinden, aber zum Wohle ihrer Völker ist der Weg der Gemeinschaft unumkehrbar geworden. Ihr gemeinsames Gewicht in der Welt wächst, der Frieden unter den Partnern der Gemeinschaft, wie auch im Europarat, ist besiegelt. Jenseits unserer Grenzen leben jedoch Menschen, die Europäer sind wie wir, geprägt von der gemeinsamen Geschichte, erfüllt vom selben Verlangen nach Freiheit und gerechten Lebenschancen. Mutig und unüberhörbar drängen sie darauf bei sich zu Hause. Klar und eindeutig sind auch ihre Erwartungen an uns, dass wir uns nicht in unserem Wohlstand abschirmen, sondern unsere Freiheit einsetzen, um den Menschen in ganz Europa vorwärts zu helfen. Wahrhaft aufregende Perspektiven zeichnen sich ab. Die großen Mächte stoßen an ihre Grenzen. Die Probleme, vor denen sie stehen, lassen ihrer Natur nach kaum noch interne oder konfrontative Lösungen zu. Ihre Waffensysteme können sie nur noch um den Preis der Selbstvernichtung einsetzen. Das militärische Potenzial nimmt in seiner Bedeutung ab. Über den Rang einer Weltmacht entscheidet dagegen in wachsendem Maß ihre wissenschaftliche und technische, ihre wirtschaftliche und soziale Kraft im Inneren und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Weltmaßstab. Auch die sowjetische Führung hat dies erkannt. Wenn sie im globalen Vergleich nicht immer weiter zurückfallen will, muss sie ihr eigenes System aus seiner Erstarrung lösen. Sie leitet umfassende Reformen ein. Dabei erkennt sie immer klarer, dass sie nur dann Erfolg haben kann, wenn sie sich Schritt für Schritt unseren Grundsätzen annähert. Sie muss dezentralisieren, Selbstverantwortung ermutigen, persönliche Leistung belohnen, den Bürger rechtsstaatlich besser schützen, seine Stimme politisch ernster nehmen, öffentliche Kritik zulassen und sich um Wahrhaftigkeit gegenüber der eigenen Geschichte bemühen. Ein atemberaubender Prozess ist im Gang. Seine Risiken sind gewaltig. Niemand weiß, ob er zum Erfolg führt. Gewiss aber ist eins, dass wir ihn um unsere eigenen Ziele willen wünschen müssen und, soweit wir können, fördern sollten. Denn seine Chancen kommen letzten Endes nicht den Systemen, sondern den Menschen in ganz Europa zugute. Spannung zwischen Ost und West kennzeichnete die ganze Nachkriegszeit. Gegensätze der Interessen und Systeme sind auch heute noch längst nicht überwunden. Dennoch ist die europäische Nachkriegsordnung in Bewegung geraten. Wirtschaft, Technik, Wissenschaft und allen voran die massiv gefährdete Natur verändern das Wesen von Grenzen. Es wird immer wirkungsloser, sie zu befestigen, immer sinnloser, um ihre Verschiebung zu streiten. Denn unsere existenziellen Probleme werden grenzenlos. Damit stehen wir im Westen vor einer gewaltigen Probe. Veränderungen drüben erfordern neues Denken auch bei uns. Unter den Bedingungen des Kalten Krieges war es leicht, einig zu sein. Es wird unbequemer, wenn die Welt nicht mehr so eindeutig Auskunft gibt, wer nun für uns und wer gegen uns ist. Sind die Polen und die Ungarn, die in ihrem Pakt bleiben wollen, aber Anschluss an unsere Wirtschaftsordnung suchen, gegen uns? Nehmen wir ihre Hoffnungen ernst genug? Einigkeit im Westen brauchen wir heute erst recht. Sowohl um der Risiken als auch um der Chancen willen. Wir müssen entschlossen und imstande bleiben, unsere Freiheit und Unabhängigkeit gegenüber jedermann zu schützen. Wir brauchen Bündnis und Bundeswehr. Es gilt... Es gilt wie bisher, so auch in Zukunft, den Krieg zu verhindern. Dazu haben wir unseren Wehrdienst. Und es wäre, wenn ich mir die Anmerkung erlauben darf, klarer, wenn im Grundgesetz vom Recht zur Verweigerung nicht des Kriegsdienstes, sondern des Wehrdienstes die Rede wäre. Denn es ist kein Kriegsdienst, sondern ein Kriegsverhinderungsdienst. Das sollte jeder wissen, der sich legitimerweise prüft, ob er aus Gewissensgründen von seinem verfassungsmäßigen Recht der Verweigerung Gebrauch machen soll. Sicherheitspolitik bleibt also ein notwendiger Rahmen in den internationalen Beziehungen, aber sie ist nicht mehr ihr gestaltendes Prinzip. Was im Atlantischen Bündnis schon vor über 20 Jahren mit der Ärmel-Doktrin geplant wurde, das kann sich heute erfüllen. Der feste Zusammenhang von Verteidigung und Entspannung. Wir brauchen Lösungen, in denen alles zusammenstimmt. Es ist ein Gebot der Sicherheit, über Abrüstung und Rüstungskontrolle mit voller Offenheit zu verhandeln. Wir im Westen müssen zur systemöffnenden Zusammenarbeit mit dem Osten bereit sein, und zwar im Sinne des Wesenskerns der westlichen Demokratien, nämlich im Geist von Menschenrecht und freier Selbstbestimmung. Aus diesem uns verpflichtenden Geist heraus sind wir jeder Chance für andere Länder in ganz Europa aktiv zugewandt. Und wer in solcher Haltung einen Anflug von Bündnisuntreue gegenüber dem Westen wittert, der leidet vielleicht selbst unter einem Anflug von Vergesslichkeit gegenüber der freiheitlichen Verantwortung, aus der dieses Bündnis lebt. Heute gibt es die wahrhaft historische Chance zu einem Wandel, der uns einem geordneten Frieden in Europa näher bringen kann. Wir schaffen es vom Westen aus gewiss nicht allein. Aber ohne den nur uns möglichen Beitrag kann es auch nicht gelingen. Es gilt, ihn nüchtern und entschlossen zu leisten, denn die Geschichte pflegt ihre Angebote nicht zu wiederholen. Wir, die Bundesrepublik Deutschland, sind unwiderruflich eingebettet in die Europäische Gemeinschaft und das Atlantische Bündnis. Eine Großmacht sind wir nicht, aber ein Spielball anderer auch nicht. Es ist für uns ein entscheidender Gewinn, Freunde und Partner gefunden zu haben. Das Bündnis, das westliche Europa und der ganze Kontinent sind aber auch ihrerseits entscheidend angewiesen auf unsere Beiträge. Unser politisches Gewicht bestimmt sich durch unsere zentrale Lage und die besondere Situation Berlins, durch unsere Bevölkerungszahl, unsere Leistungsfähigkeit und unsere Stabilität. So wenig wir einen Sonderweg haben oder suchen, so unangebracht wäre es, unsere eigenen Interessen zu verbergen. Sonst wären wir keine berechenbaren, zuverlässigen Verbündeten. Wir stehen im Dienste der politischen Ziele, die uns die Präambel des Grundgesetzes vorgibt. Frieden, Einheit der Europäer, Einheit der Deutschen. Wie wir ihnen näher kommen, das will und kann uns die Verfassung nicht vorschreiben. Wir müssen den Einklang der Ziele und den Weg zu ihnen selbst finden. Mit Überzeugung gehen wir schon seit Jahrzehnten den Weg der Europäischen Gemeinschaft. Der Hauptteil der Landwirtschaft und der Außenhandel liegen in europäischer politischer Zuständigkeit. Ökologie und Ökonomie in ihrer immer engeren gegenseitigen Abhängigkeit können wir alleine nicht bewältigen. Die Gemeinschaft braucht mehr Befugnisse um zur Europäischen Union werden zu können. Wie verträgt sich diese Entwicklung mit unserer Nation, unserem Staat, unserem Empfinden als Deutsche? Soll alles Nationale europäisch wegharmonisiert werden? Davon kann keine Rede sein. Je mehr übernationale Entscheidungen zwingend notwendig werden, umso wichtiger ist die eigene Heimat. Wir haben dafür in unserer Überlieferung gute Voraussetzungen, bessere als die meisten unserer europäischen Partner. Wir sind ein Bundesstaat. Von Hause aus sind wir Föderalisten. Die deutsche Geschichte ist durch die Vielfalt der Regionen, der Konfessionen und Lebensgefühle geprägt. Anders als bei den meisten Nachbarn hatte sie nur im Ausnahmefall zentralistische Phasen. In der Regel dagegen gute Kapitel der Badener, Sachsen oder Mecklenburger, der Bayern, der Preußen und der anderen deutschen Länder. Unser Föderalismus ist höchst lebendig. Er verliert seine beschützende Kraft nicht, auch wenn er den Gesamtstaat als Notwendigkeit erkennt und trägt. Erst die Verfälschung eines humanen Nationalgefühls in Nationalismus wurde zerstörerisch. Patriotismus ist die Liebe zu den Seinen. Nationalismus ist Hass auf die anderen. Und dieser wurde zur Hauptursache für die europäischen Bruderkriege. Seine Überwindung durch die Gemeinschaft ist ein wahrer Fortschritt zum Frieden in Europa, und es ist gut, dass wir Deutsche dazu maßgeblich beitragen konnten. Nicht die Zentralstaatsnation, sondern der föderale Gedanke prägt unseren Staat. Er ist es, der uns auch den Weg zu den Zielen unserer Verfassung ebnet. Wir wissen aus der Erfahrung unseres Volkes, dass die Eigenart seiner selbstbewussten föderalen Glieder nicht wegintegriert, sondern um der Heimatwurzeln der Menschen willen stärker werden kann, wenn das Land aus eigener Einsicht in neue Notwendigkeiten Befugnisse an höhere Ebenen abgibt. Wir werden es deshalb leichter haben als andere, wenn nach einem ähnlichen Modell eine neue politische Architektur in Europa entsteht. Die offene deutsche Frage ist Ausdruck der Zusammengehörigkeit der Deutschen, die schweren Belastungen ausgesetzt und doch lebendig geblieben ist und bleibt, wie die Präambel selbst, die an die Freiheit anknüpft. Unsere Verfassung sieht die deutsche Frage nicht im Gegensatz, sondern im Zusammenhang mit Europa. Für sie ist der Gedanke eines aufeinander zuwachsenden, größeren Europas maßgeblich. Von ihm lassen wir uns im Bewusstsein leiten, dass die Geschichte offen ist und dass wir ihr am besten zuarbeiten, wenn wir uns den heutigen großen Herausforderungen verantwortlich zuwenden. Langweilig, meine Damen und Herren, ist es uns nie geworden. Es geht spannend zu in der Bundesrepublik Deutschland. Die Probleme erscheinen uns oft unlösbar. Mancher möchte darüber verzweifeln. Den möchte ich an das Dichterwort erinnern: Wer sich der Verzweiflung hingibt, verliert den Kopf. Wer Komödien schreibt, benutzt ihn. Nun ist der Gegenstand von Komödien zwar der gute Ausgang von ernsten Konflikten, dennoch wollen wir Politiker sie weder schreiben noch viel weniger aufführen. Dazu sind wir nicht gewählt. Wir sind gewählt zur Auseinandersetzung über den besten Weg. Mit Kopf und Herz, mit großem Ernst und ohne Verbissenheit. Wir teilen die Aufgabe, dem Staat zu dienen. Einer gibt sie an den anderen weiter, je nach Wählerauftrag. Es wechselt nicht der Staat, es wechseln Regierungen. Die oft propagierte Lehre von den großen Zäsuren steht im Widerspruch zu unseren Erfahrungen. Es gibt keine Stunde Null. Mit keinem demokratischen Machtwechsel droht der Untergang. Mit keiner neuen Regierung fängt die Sache erst richtig an. Ein Gegner ist immer auch ein Lehrer, Das ist doch ein schönes Sprichwort. Wir korrigieren einander und arbeiten doch stets mit den guten und schlechten Erbschaften unserer Vorgänger weiter. Alle sind daran beteiligt und vor allem sind alle davon betroffen. Wir sitzen zusammen in einem Boot der Kontinuität und das ist gut. Am Ideal gemessen versagt die Wirklichkeit. Aber was wäre das für eine traurige Wirklichkeit, wenn sie aufhören würde, sich nach dem Ideal zu orientieren und nach der Wahrheit zu fragen? Nähern wir uns im demokratischen Wettbewerb der Wahrheit? Wo bleibt sie in unserer offenen, pluralistischen Gesellschaft? Niemand hat sie. Niemand darf deshalb die Freiheit anderer beschneiden, weil er der Meinung ist, er besäße sie. Es geht aber nicht ohne das Ringen um Wahrheit. Wir alle, Wähler und Politiker, alt und jung, Mann und Frau, Laien und Sachverständige sind dazu aufgefordert, in der Verbindung von Freiheit und Wahrheitssuche uns an der Lösung der Zukunftsfragen zu beteiligen. Die überragende Zukunftsfrage ist das Überleben der Schöpfung. Das nüchterne, mit Werten so sparsame Grundgesetz nimmt dieses Thema bereits in seiner Präambel auf. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Unser Gemeinwesen ist weltanschaulich neutral. Jeder folgt seiner eigenen Überzeugung. Für mich als Christen bedeutet die Verantwortung des Menschen vor Gott in ihrer politischen Dimension die Verantwortung für die uns Menschen anheimgegebene Schöpfung. Das Grundgesetz ruft uns auf, vor unseren Kindern dieser Verantwortung für die Schöpfung gerecht zu werden. Das ist der Kern. Unsere Verfassung, die sich in 40 Jahren bewährt hat, erfüllt damit ihre große Bedeutung für unsere Zukunft. Darin können wir alle einig sein.